Gespräche.
Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
Diesmal schalte ich mich nach Rabat. Dort sitzt Stefan Ehlert und bevor er sich nach Rabat gesetzt hat, war er 5 Jahre in Mosambik, was ein Land ist, über das ich so gut wie nichts weiß, außer dass damals sogenannte Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR gelebt haben, ist aber auch schon lange her, dass es auf dem afrikanischen Festland gegenüber von Madagaskar liegt und um die 40 Millionen Einwohner hat. Heute ist der 21. Oktober 2024. Hallo Stefan.
Hallo nach Berlin.
Lass mal aktuell anfangen. Vor knapp 2 Wochen hat Mosambik gewählt. Wer stand zur Wahl?
Es stand zur Wahl natürlich die Regierungspartei Frelimo, die das Land seit 1975, seit der Unabhängigkeit, regiert. Es stand zur Wahl der einstige Gegner aus dem Bürgerkrieg, Renamo. Nicht mehr mit dem charismatischen Dhlakama, Afonso Dhlakama, der ist 2018 gestorben. Sein Nachfolger ist ein Militär namens Usufu Momad, wenig charismatisch allerdings. Ja, Renamo ist die Hauptoppositionspartei im Parlament gewesen bisher. Dann gibt es ein Movement für den demokratischen Wechsel, hauptsächlich aus Beira und aus der Provinz Sofala kommend. Da ist allerdings der charismatische Führer in Corona-Zeiten gestorben und sein Bruder hat das übernommen. Und die vierte Partei, und das ist die, um die sich eigentlich hauptsächlich gerade dreht, nennt sich Podemos, Optimisten für Entwicklung in Mosambik. Und ihr Anführer Venancio Mondlane hat sehr wahrscheinlich die Kommunalwahlen letztes Jahr in Maputo gewonnen. Also ein ernstzunehmender Gegner für die Frelimo hat eine Partei gefunden, die Podemos, die ihn an Bord genommen hat. Und er hat schon, ich habe ihn mal interviewt jetzt im Sommer, da hat er gesagt, ich werde diese Wahlen gewinnen und wenn nicht, dann ist betrogen worden.
Das sagt Trump auch.
Und das, genau, das er ist, ich würde ihn mal im populistischen Lager einordnen. Und jetzt sagt er auch, er hat die Wahlen gewonnen. Von Anfang an hat er das gesagt, noch bevor die ersten Ergebnisse überhaupt veröffentlicht worden waren. Aber gleichzeitig reklamiert die ewig regierende Frelimo den Sieg für sich. Und am Wochenende sind 2 enge Mitstreiter des Podemos-Kandidaten erschossen worden, von Maschinengewehrfeuer quasi durchsiebt. Man spricht von 25 Kugeln. Und jetzt gerade läuft ein Generalstreik, der offenbar auch zumindest in Maputo, soweit ich das gesehen und gehört habe, von Freunden befolgt wird. Die Stadt ist menschenleer, es regnet ein bisschen und es sind etwa 1000 Demonstranten bisher auf der Straße. Auch zur Demonstration wurde aufgerufen. Auch das läuft gerade, aber man hat wohl angefangen, seitens der Sicherheitskräfte diese Demonstration mit Tränengas zu beschießen. Und auf jeden Fall darf sie nicht durch die Stadt marschieren. Und Mosambik entwickelt gerade eine weitere Krise, nämlich eine schwere politische Krise. Andere Krisen, über die wir ja auch noch sprechen werden, gibt es dort auch seit langem. Terrorkrise im Norden, permanente Wirtschaftskrise, Schuldenkrise, ein Riesenkorruptionsskandal, der bis heute nicht wirklich bewältigt ist. Also Gesprächsstoff gibt es satt. Mosambik, nicht ganz unwichtig, da unten im Süden Afrikas, verfügt unter anderem auch über riesige Gasfelder.
Eine Regierungspartei, die seit 1975 regiert, das klingt jetzt nicht so, als hätten wir es da mit einer echten Demokratie zu tun. Wie demokratisch oder undemokratisch ist Mosambik?
Oh, da habe ich jetzt die Zahlen nicht nachgesehen, aber das ist natürlich eine hochdefizitäre Demokratie, wenn man das überhaupt noch als Demokratie bezeichnen kann. Das ist vergleichbar eigentlich mit dem Regime in Algerien, wo man auch einen Unabhängigkeitskrieg gewonnen hat und eine Bewegung sich an die Spitze gesetzt hat und nie wieder die Macht abgegeben. Man muss dazu sagen, dass die Frelimo tatsächlich im Bürgerkrieg dann um den Machterhalt gegen die Renamo kämpfen musste. Die Renamo damals unterstützt vom Westen, das war auch ein Stellvertreterkrieg, ein fürchterlicher Bürgerkrieg, in dem gerade Deutschland sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Kanzler Kohl ist persönlich mal nach Maputo gereist, in die Hauptstadt in Mosambik, und hat sich bei Chissano, dem damaligen Präsidenten, entschuldigt für Deutschlands Intervention in diesem Konflikt der Blöcke, der in Mosambik ausgetragen wurde. Man schätzt, dass es 1 Million Tote wohl gab, wahrscheinlich auch 2 Millionen. Und über die Geschichte des Landes hat es auch immer wieder politische Morde gegeben, so wie die jetzt am Wochenende. Das war nicht irgendwer, das war der Anwalt der Podemos-Partei, der vor dem Verfassungsgericht Klage erheben wollte gegen den Ausgang der Wahl und gleichzeitig ein enger und hochrangiger Mitstreiter aus der Partei Podemos. Ja, und solche Fälle hatten wir in der Geschichte des Landes immer wieder, die zur Einschüchterung dienen. Die Frelimo, das kann ich hier gleich vorweg sagen, hat alle Macht, um jede Form des Protests zu unterdrücken. Wir werden das nicht erleben, eine Art arabischen Frühling auf Mosambikanisch. Ich persönlich habe auch Zweifel, dass die Opposition die Wahlen gewonnen hat, weil 80% der Bevölkerung leben auf dem Land. Die ticken nicht so wie die in der Hauptstadt oder in der Nachbarstadt Matola, auch eine Millionenstadt. Die haben auf jeden Fall Mondlane gewählt, davon geht man aus. Ich weiß aus einem Wahlbüro in der Innenstadt, wo eigentlich die hochrangigen Frelimo-Funktionäre, die dort leben, wählen. Selbst da hat die Frelimo keine 50% gekriegt. Die ist also schon selbst bei den eigenen Anhängern reichlich verhasst. Aber auf dem Land wählen die Leute, was man ihnen sagt, erstens. Und zweitens sind sie auch nicht so informiert wie in den großen Städten. Und man wählt auch teilweise entlang ethnischer Linien. Auch das ist ein Thema in Mosambik, das man nicht komplett außer Acht lassen sollte. Es gibt Provinzen, die wählen traditionell eben Renamo. Und es gibt eigentlich noch keine Provinzen außer denen im Süden um die Hauptstadt herum. Das ist eine Provinz, Maputo, wo man sagen kann, okay, die Podemos räumt ab. Das ist ein Phänomen, das wir in ganz Afrika sehen, dass in den großen Städten schon mal die Opposition richtig abräumt, die Stimmen. Aber im ganzen Land dauert es dann eben doch ein bisschen länger. Nun ja, klar ist, die Wahlen sind gefälscht worden. Wir wissen von fast 1 Million Geisterwählern, die registriert wurden, obwohl es sie gar nicht gab. Da stimmen die Statistiken, wie nennt man das eigentlich? National Statistic Bureau, also was bei uns in Wiesbaden sitzt.
Statistische
Bundesbüro.
Genau, Amt.
Die wissen ungefähr, wie viele Einwohner wir haben, in welchem Bundesland. Und das weiß man in Mosambik eigentlich auch ganz genau. Und wenn dann plötzlich 300.000 waren es bei den letzten Wahlen 2019, da war ich im Land, in einer Provinz, wo die Regierungspartei sehr stark ist, gab es plötzlich 300.000 mehr Wähler als Einwohner. Und dieses Mal haben wir über das ganze Land verteilt, vor allem da, wo die Frelimo stark ist, fast 1 Million sogenannter Geisterwähler. Also dass da gefälscht wurde, das ist auch schon von europäischen und anderen Beobachtern angemerkt worden. Die Frage ist, in welcher Dimension und wie kann man diese Krise jetzt politisch lösen?
Und das gefälscht wurde, wahrscheinlich ja dann auch über mehrere Jahre, Jahrzehnte, das sorgt nicht für Unruhe in der Bevölkerung. Also die verhalten sich weiterhin ruhig.
Ja, das war lange ja ein Patt. Also 1999 war es sehr kritisch bei den zweiten Wahlen. Da gehen viele davon aus, dass möglicherweise die Opposition unter Afonso Dhlakama gleichgezogen oder sogar gewonnen hat. Und danach hat die Frelimo nie mehr was anbrennen lassen. Ja, die Frelimo, das ist eben die alte Befreiungsbewegung. Früher bei Linken in Europa eigentlich auch sehr beliebt. Und einstmals sozialistisch, eine Agenda, die sie dann abgelegt hat. Nach dem Bürgerkrieg gab es einen Prozess der Versöhnung, der bis vor 4 Jahren gedauert hat, als man dann endlich sich die Hände reichte und eine komplette Entwaffnung vereinbarte. Die ist auch erfolgt. Die Renamo ist inzwischen eigentlich voll auf Frelimo-Linie, kann man nicht anders nicht sagen. Ihr Vorsitzender fällt überhaupt nicht auf, da können die schlimmsten Dinge passieren, aber der äußert sich nicht, der ist völlig passiv. Wir gehen davon aus, dass er quasi nicht gekauft wurde, aber vielleicht auch gekauft wurde. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach das Leben genießt in der Hauptstadt und seine Ruhe haben möchte. Eigentlich hat er keine wirkliche Oppositionspolitik mehr gemacht. Venancio Mondlane, der Vertreter der Podemos, der jetzt so Furore macht, der kam aus dieser Partei Renamo und hat dann den Vorsitz verlangt und den hat Usufu Momat nicht abgegeben. Ja, also die Bevölkerung ist sehr schwer in Wallung zu bringen. Wenn, dann gibt es so soziale Proteste, die können dann auch sehr gewalttätig sein. Aber eigentlich ist es eine sehr freundliche, eine sehr passive Bevölkerung, die vom Staat auch Dinge erwartet und nicht Civil Society. Die Zivilgesellschaft ist sehr schwach ausgeprägt. Die Demokratien in Parteien ist praktisch nicht vorhanden. Mir fällt jetzt keine ein, wo die Kandidaten demokratisch gewählt worden wären oder die Vorsitzenden so richtig. Das sind alles gezinkte Prozesse. Und die Bevölkerung hat mit Überleben genug zu tun. Die macht keine Politik. Vielleicht auch mal ein Beispiel. Also ich habe ja 5 Jahre da verbracht und habe dann Portugiesisch gelernt und habe dann natürlich, wollte ich auch immer wissen, was sagen die denn, wenn sie richtig sauer sind?
Ja.
Es gibt keine Schimpfworte.
Wie?
Man benutzt die nicht. Die sprechen Portugiesisch, die Menschen, natürlich auch ganz viele andere Sprachen. Aber es gibt keine, man schimpft nicht, man ist freundlich, man ist wahnsinnig freundlich. Und dass das überkocht, das ist also, das zu erreichen, ist sehr schwierig. Irgendwann wird es passieren. Die Frelimo tut also alles, um sich unbeliebt zu machen. Also selbst wenn ich wohlmeinend wäre, und man ist ja als Journalist auch ein bisschen zur Neutralität verpflichtet, man muss sagen, also es ist eine Regierung, die teilweise völlig versagt hat. Die haben für zig Millionen Dollar, die sie von der Weltbank bekommen haben, Schulbücher gedruckt, in denen stand der größte Mist. Der Tschadsee lag plötzlich bei Äthiopien. Über den Kolonialismus wurde behauptet, dass er geholfen hätte, ethnische Spannungen zu vermeiden. Also irgendjemand hatte da ins Textbuch gegriffen. Das war nicht professionell abgenommen worden. Diese Auflagen mussten eingestampft werden. Dazu muss man wissen, dass wenn die Lehrer keine Schulbücher haben, können sie eigentlich in der Regel nicht unterrichten.
Sind die selbst doof oder wieso?
Nein, das würde ich so nicht sagen, aber die sind natürlich nicht in dem Maße qualifiziert und ausgebildet wie hier. Bis vor kurzem war es tatsächlich so, dass man mit einem Jahr Ausbildung zum Grundschullehrer werden konnte. Es gibt aber viel zu wenige Lehrer. Du findest Klassen mit 80 Kindern. Also Bildung ist ein ganz, ganz großes Thema und das ist auch etwas, was mir viele Freunde und Bekannte erzählt haben, mit denen ich gar nicht über Politik rede, die aber völlig verzweifelt sind, was ihre Kinder in der Schule lernen oder eben nicht lernen. 8-, 10-Jährige, die nicht ihren Namen schreiben können, die nicht 2 + 3 zusammenzählen können, das ist nicht die Ausnahme. Bei den entsprechenden Tests schneidet Mosambik jedes Jahr immer noch mal schlechter ab. Das Bevölkerungswachstum ist allerdings sehr groß. Ich glaube, wir hatten jetzt dieses Jahr über 1,5 Millionen Grundschüler, die eingeschult würden. Das ist also schon ein sehr, sehr hohes Bevölkerungswachstum, das da absorbiert werden muss und da passiert zu wenig. Ja, und andere Beispiele für Regierungsversagen kann ich ohne Ende nennen, vielleicht im Laufe der Sendung noch. Dazu kommt aber eben eine überbordende Korruption.
Funktioniert denn irgendwas so, wie man es erwarten würde im Land?
Ich finde, dass das Land sehr viel besser ist als sein Ruf. Ich habe zum Beispiel in Maputo, in der Hauptstadt, eine funktionierende Müllabfuhr erlebt. Die war jetzt da, wo ich lebte, privat organisiert und musste bezahlt werden. Aber im städtischen Umfeld gab es das auch. Da haben Entwicklungspartner mitgeholfen, also die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, steckte da auch mal hinter, dieses System zu entwerfen. Das ist gar nicht so unkompliziert, sowas am Leben zu erhalten, kostet auch Geld. Es gab einen öffentlichen Nahverkehr mit Bussen, aber es gab immer viel zu wenige Busse und die waren auch oft kaputt. Man sieht also riesige Busbahnhöfe, wo eigentlich Schrott steht und man denkt, oh Gott, welche Bombe ist denn hier eingeschlagen? Aber es ist eben nur ein Schrottplatz irgendwo neben einem offiziellen Gebäude, weil man nicht weiß, wo man die Dinger sonst hinstellen soll. Nein, es funktioniert der Strom zum Beispiel. Mosambik hat anders als Südafrika ausreichend Strom. Hat auch damit zu tun, dass nicht so viele Menschen ans Netz angeschlossen sind. Aber es werden immer mehr, auch das mit massiver deutscher Hilfe. Die haben einen riesigen Staudamm noch aus Zeiten der Portugiesen, der auch nicht zerstört wurde. Es wurden auch weitere Staudämme rehabilitiert, auch teilweise mit Mitteln der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und man hat genug Strom und ist also, ich glaube, zur Hälfte für die südafrikanische Stromversorgung allein zuständig. Sonst würden da die Lichter komplett ausgehen und Stromausfälle in Maputo waren relativ selten. Andere Dinge sind schwieriger. Wasser, da musste man schon mal den Tankwagen kommen lassen, weil Leitungen kaputt waren. Oder auch, wenn jahrelang Dürre herrscht und das hatten wir dieses Jahr wieder, dann sind nächstes Jahr die Dämme nicht richtig voll, dann muss Wasser rationiert werden. Das Phänomen haben wir auch, aber das werden wir in Deutschland über kurz oder lang auch mal erleben.
Wovon lebt Mosambik denn eigentlich, außer vom Stromexport?
Kohleexport, Drogenhandel.
Drogenhandel?
Muss man sagen, das ist eine der Drogenhandel, Menschenhandel, das ist eine der Routen. Ich glaube, aus Afghanistan kommt Heroin, wenn ich mich nicht
täusche. Zumindest wird es da angebaut, ja. Also zumindest
und das wird über die ostafrikanische Küste und da sind immer die schwächsten Staaten die ersten, die man da nimmt. Und Mosambik hat 2.500 Kilometer lange Küste. Wenn man die Inseln dazu nimmt, kommt man auch auf 3.000 Kilometer. Meiner Ansicht nach eine der schönsten Küsten der Welt. Es ist ein tolles Land. Und das wird zum Drogenhandel und Menschenschmuggel nach Südafrika hin benutzt. Mosambik selber kann die Drogen nicht exportieren. Das würde auffallen, weil der Exportsektor ist einfach zu klein. Da kommen zu wenige Container im Hamburger Hafen oder sonst wo an. Das muss man anders schmuggeln, das wird dann portioniert, geht nach Südafrika und wird von dort dann verbreitet. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Ja, und dann hat man Rohstoffe wie Graphit, ist eines der größten Graphitvorkommen weltweit, das für die Elektroautoindustrie wichtig ist und immer wichtiger wird. Man hat natürlich Commodities, Avocados werden angebaut, die Mangos sind fantastisch, man hat Fisch, den die Chinesen abfischen. Aber sagen wir mal so, wirtschaftlich ist das alles nicht so dolle. Ich glaube, wir sind jetzt bei 12 bis 15 Milliarden Euro umgerechnet an Bruttosozialprodukt. Wie man so schön sagt, das ist also eigentlich immer noch im Vergleich verschwindend.
Ja, du sagtest, das ist eins der ärmsten Länder der Welt, ne?
Ja, sie kommen da aus der Liga der 10 ärmsten Länder der Welt nicht wirklich raus. Ist immer wieder überraschend, weil das auch touristisch so ein Wahnsinnspotenzial hat. Als Reporter kommt man ja hauptsächlich in, naja, in die Flüchtlingslager, entweder nach einem Zyklon oder wegen der kriegerischen Exzesse im Norden. Aber natürlich bin ich mit meiner Familie auch mal rumgereist. Und natürlich haben wir die Wochenenden genossen. Es ist fantastisch. Früher war es die Badewanne der Simbabwer und die Badewanne der Südafrikaner. Das ist im Süden auch noch der Fall. Die kommen vor allem über Weihnachten jetzt wieder, steht das an, lassen aber nicht viel Geld im Land.
Woher kommt das? Liegt das daran, dass es einfach seit 50 Jahren autokratisch regiert wird?
Also, das ist immer schwierig, einfache Antworten zu geben. Aber es ist so, dass die Leute, die da investiert haben, schon gut connected sein müssen. Also das heißt, ohne die Deckung der Frelimo und oft auch ohne Beteiligung von Leuten aus der Frelimo geht es nicht. Und wer dort ein Unternehmen gründet und das hebt ab und macht richtig Geld, hat früher oder später die Politik auf dem Schoß sitzen, die sagen, okay, wir müssen aber auch was abkriegen. Das erhöht nicht die Rentabilität und die Begeisterung zu investieren. Das klingt jetzt sehr negativ, aber ich habe tatsächlich mal mitbekommen, wie Freunde von mir eine Messe organisieren mussten und eine Wirtschaftsmesse. Und die haben dann versucht, in den südlichen Provinzen, das sind die wirtschaftlich starken eigentlich, Maputo, also vor allem Maputo, die Provinz Maputo, und dazu gehört Matola, da haben sie versucht, Unternehmen zu gewinnen und haben erstmal durchgezählt, wie viele Unternehmen haben wir denn. Und da kommen sie dann wirklich mit jeder kleinen Bude auf knapp 1000 in einem Gebiet, wo 5,5 Millionen Menschen leben. Das ist nichts. Das hat jede Kleinstadt in Deutschland. Es gibt also eigentlich kaum unternehmerische Initiativen. Es ist hochrisikoreich. Es ist kompliziert. Es ist bürokratisch. Ja, und das ist ein Grund. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben immer eine Partei da an der Macht ist. Und es kein, wie nennt man das, plain level, also es gibt keine Ebene, auf der die Partner konkurrieren können auf demselben Spielfeld. Es gibt immer welche, die Vorteile haben.
Was die Briten auch mit der EU gerne hätten. Ja.
Das beobachtet man unter anderem auch stark in Ägypten, wo das Militär immer Vorteile hat. Das dürfte ähnlich sein in Algerien. Also in autokratischen Staaten ist das oft so. Russland ist auch ein sehr gutes Beispiel.
Und trotzdem höre ich bei dir raus, dass du das Land total super findest, dass du da sehr gerne gelebt hast. Was macht es denn dann so lebenswert? Also du hast eine autokratische Regierung, die Wirtschaft ist fast nicht vorhanden, du hast genug Katastrophen, du sagtest eine Dürre, hatten wir zuletzt, Zyklone haben wir. Was macht es trotzdem so lebenswert?
Naja, das ist praktisch noch ein Afrika, wie ich es mal vor 30 Jahren kennengelernt habe, bevor es abhebt. Also damals war ich in Kenia. In Mosambik ist es so, aufgrund des Bürgerkriegs und dann aber aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise jetzt bis vor kurzem, ist da eigentlich nie was passiert. Also ich glaube, ich habe Städte gesehen, Inhambane, das ist eine Provinz im Norden, die Hauptstadt heißt auch Inhambane. Da kommt übrigens der Präsidentschaftskandidat der Frelimo, der derzeitige Daniel Chapo, der war da Gouverneur. Da ist, glaube ich, seit der Unabhängigkeit kein neues Haus gebaut worden. Oder ich glaube, eine Kirche vielleicht, aber noch nicht mal. Nee, die war schon noch zu Zeiten der Portugiesen. Und auch in Maputo war das bis vor kurzem eigentlich wirklich sehr überschaubar, dass mal was abgerissen und dann irgendein fieses High-Rise-Building gebaut wurde. Ändert sich gerade. Da wird also viel Geld reingepumpt, woher auch immer es kommt. Im Bausektor, das ist oft Geldwäsche, wie wir wissen, nach der gerichtlichen Aufarbeitung eines großen Korruptionsfalles. Aber dieser wirtschaftliche Stillstand, der hat halt diesen Tropencharme zur Folge, wie man ihn möglicherweise auch in Kuba sehen kann. Für die Menschen, die da drin wohnen, ist es nicht immer sehr charmant, wenn die Wasserversorgung nicht funktioniert und die Wände verschimmeln und man keine Isolierung hat und die Stromversorgung zusammenbricht, weil die Sicherungen aus den 70er Jahren sind. Aber von außen, also auch architektonisch, ist die Hauptstadt Maputo, aber auch andere Städte sind ein Traum. Kilimane, die Hauptstadt der Provinz Sambesia, wo die Portugiesen sehr stark vertreten waren. Also das kann man wirklich jedem nur empfehlen, da mal hinzureisen. Und dazu kommt dieses entspannte Strandleben. Wenn Sie die Leute fragen, was ist denn euer Hauptessen, dann sagen die, dann nennen die Delikatessen. Dann heißt es, ist also Maisbrei mit einem bestimmten Gemüse und Krabben oder Krebsen.
Ach ja, ne?
Die findet man halt da am Strand, wenn man sie noch findet. Aber das ändert nichts daran, dass es eben doch massive Versorgungskrisen gibt. Also ich habe gerade heute mal die Zahlen vom World Food Program, vom Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen nachgeschlagen. Die reden also von knapp 2 Millionen Leuten, die gerade Unterstützung brauchen. Relativ wenig im Vergleich zu anderen Zeiten. Wir hatten auch schon sehr viel höhere Zahlen. Und relativ wenig, wenn man weiß, dass die nördlichste Provinz Cabo Delgado ja seit 7 Jahren in einem permanenten Kriegszustand ist. Dort hatten wir teilweise an die 1,2 Millionen Flüchtlinge. und es sind heute noch etwa 500.000 dringend auf Hilfe angewiesen. Da war ich zuletzt vor einem Jahr da oben an einem Ort, wo der Konflikt mal ausgebrochen ist. Der heißt Mocimboa da Praia, da war wirklich alles in Klump und Asche gehauen. Und ich war da, weil es hieß, Rückkehrer sind gekommen. Das waren auch tatsächlich hunderttausende Rückkehrer, die heimgekehrt waren nach Cabo Delgado und in dieses Umfeld dieser als besonders gefährlich geltenden Stadt. Und dann dachte ich, dann ist ja alles in Butter. Dann gehen die wieder auf ihre Felder, dann gehen die in die Dörfer, dann bauen sie wieder was an. Es ist nicht unfruchtbar in Mosambik, wenn es regnet. Und dann stellte sich heraus, nein, die Äcker waren noch zu weit weg vom Dorf, zu gefährlich. Sie hatten also immer noch kein Essen und waren immer noch auf Hilfe vom Ernährungswerk angewiesen. Also da ist eine Abhängigkeit von internationalen Gebern und von internationaler Hilfe, die ist praktisch permanent seit dem Bürgerkrieg und die kann sehr schwer überwunden werden aus verschiedenen Gründen. Ein ganz wichtiger Grund ist, und das machen wir uns immer im Norden nicht so richtig klar, denen fliegt wirklich jedes Jahr ein Zyklon um die Ohren. Ich habe es in den Jahren, die ich da war, 6 erlebt und 3 wirklich ganz furchtbar schwere mit auch hunderten Toten. Also Idai ist der bekannteste 2019. Ich habe aber auch noch andere erlebt. Das sind wirklich katastrophale Szenen und da wird natürlich Vermögen vernichtet. Da werden Ernten vernichtet. Also sie bauen im einen Jahr was auf. Sie wissen ja nie genau, bei 2.500 Kilometern Küste wissen sie nie genau, in welchem Gebiet schlägt der Zyklon denn jetzt zu. Aber immer jedes Jahr wieder woanders. Letztes Jahr war Maputo selber betroffen. Das ist ein ganz klares Ergebnis des Klimawandels. Der Canal de Mozambique, das ist dieser Meeresarm zwischen Madagaskar und Mosambik. Die Temperatur ist heute sehr viel höher als früher. Und das führt dazu, dass die Tropenstürme, an die man in der Gegend durchaus gewöhnt ist, sehr viel mehr Energie mit sich bringen. Also wir haben seit dem Jahr 2000, das kann man ja alles messen und statistisch dann nachlesen, wir haben Stürme, die über 200 km/h erreichen und bis dato ging es bis 150. Und das ist eine andere Geschwindigkeit. Und was neu ist, und das hat mich dann auch mal überrascht, ich bin dann so im Zyklon nachgereist und dachte, jetzt ist er vorbei. Dann kam er wieder nach einer Woche. Also die haben dann so viel Energie, dass die ins Inland stürmen und Wassermassen aufsaugen, abregnen und dann mit weiteren Wassermassen nochmal zurückkommen. Und dann stehen sie wieder bis zu den Hüften im Wasser. Also ich hatte Glück in meinem Hotel selbst nicht, aber in anderen Gegenden, das war damals die Ilha de Mozambique, da kamen Leute morgens in das Hotel, in dem wir wohnten und sagten, ja, wir haben heute Nacht im Wasser gestanden. Und da gibt es natürlich auch viele Menschen, die dann ertrinken oder am Stromschlag erleiden und die Versorgung wird dadurch nicht einfacher. Also das ist etwas, ständig wiederkehrende Katastrophen zerstören Wirtschaftskraft und Volkseigentum. Das ist vollkommen klar, dass Mosambik, ganz egal wie es regiert wird, da Unterstützung brauchen wird.
Diese Konflikte, die da seit vielen Jahren toben, von denen du erzählt hast, Cabo Delgado, sagtest du, worum geht's da?
Ja, das ist sehr kompliziert, weil meiner Ansicht nach ursächlich sehr lokal. Also ich weiß noch, bevor ich nach Mosambik zog, erschien in der Taz der erste Artikel darüber. Losgegangen ist das alles am 5. Oktober 2017 mit einem Angriff auf die Polizeistation in dem Städtchen Mocimboa da Praia. Da ging es darum, dem Regime mal die rote Karte zu zeigen, aber vielleicht auch auf der Polizeiwache Waffen zu erbeuten. Ich glaube, das ist dann auch gelungen. Dahinter stand, dann wurden also Wissenschaftler losgeschickt, die haben sich auch teilweise selbst losgeschickt, sie führen Interviews seitdem und stellte sich heraus, dass das eine kleine radikalisierte Islamistengruppe war aus der Region, eine Ethnie, die man Wani nennt, Kimwani sprechen die, eine der drei Ethnien, die man in Cabo Delgado findet und aus diesem Kern ergab sich dann praktisch ein Konflikt, wo am Ende tausende Kämpfer ein sehr schwaches Militär angriffen, sehr schwache Institutionen angriffen und am Ende Jagd machten auf Funktionäre der Frelimo, Jagd machten auf Staatsvertreter, auf Lehrer, auf alle, die irgendwie für Frelimo standen, die hassten sie. Es gibt ein paar Videos und in einem haben sie mal erklärt, also wir wollen, dass die Frelimo hier keine Macht mehr hat und wir wollen ein Kalifat hier errichten, also in der Fläche. Das Ergebnis ist tödlich. Wir haben heute über 5000 Tote und davon etwa die Hälfte Zivilisten und wir haben teilweise 1,2 Millionen Vertriebene und da gibt es ja diesen Satz, weniger ist nichts. Also wenn sie dann von ihrem Acker vertrieben werden, wenn du von deinem Acker verschwinden musst mit 2, 3, 4 Kindern, mehrfach vertrieben wirst, dann stehst du am Ende wirklich mit komplett leeren Händen da, destitute. Und das ist etwas, was ich über Jahre begleitet habe. Ich bin dann mehrfach darauf gereist. Oft kam ich aus der Hauptstadt der Provinz Pemba gar nicht raus, aber im Umland fand man dann schon genug Geflüchtete und die entsprechenden Lager. Die Versorgung war gar nicht so schlecht damals. Und dann eben zuletzt ist es mir tatsächlich gelungen, aber teilweise dann in gepanzerten Fahrzeugen und zur Not waren noch Westen dabei und man flog am Vortag hin und am nächsten Tag gleich wieder weg. Also dann ist es mir gelungen, mit dem World Food Program in eines der Konfliktgebiete vorzudringen. Und dann sehen Sie, mit welcher Wut dort zerstört wurde. Öffentliche Einrichtungen, Wasserversorgung, Kirchen, Verwaltungsgebäude nach dem Motto, Allah wird uns versorgen und den Rest brauchen wir nicht. Also das habe ich wirklich selten in der Form erlebt. Also da wird offenbar ein sehr großer Zorn auch deutlich. Auf die Elite. Man muss sagen, du kannst in Mosambik nicht Lehrer werden, wenn du nicht Frelimo-Mitglied bist. Und wenn du dann Lehrer bist, dann musst du schon ganz schön was auf den Tisch legen, damit du da Lehrer werden kannst, wo du Lehrer werden möchtest und nicht irgendwo ans Ende der Welt geschickt wirst. Das Land ist mehr als zweimal so groß wie die Bundesrepublik. Und die Leute wollen möglichst gerne auch in der Nähe ihrer Familien sein und nicht ans Ende der Welt geschickt werden. Das passiert dann aber trotzdem. Also da gibt es eine sehr große Wut darüber, dass nichts vorangeht, wirtschaftlich auch. Vor allem nicht in der Provinz Cabo Delgado wurden eben große Gasreserven gefunden. Und seit mehr als 10 Jahren heißt es, davon soll die Bevölkerung profitieren. Das ist aber nicht der Fall. Stattdessen wurden Leute von ihrem Land umgesiedelt. Andere sagen auch vertrieben. Da ist dann eine riesen Landebahn gebaut worden, wo auch große Flugzeuge landen können. Dort sollen eben LNG-Terminals entstehen und die LNG-Produktion, die läuft derzeit schon offshore, also auf dem Meer. Eine italienische Firma ist dort tätig und hat auch schon ein Schiff bis nach Bilbao bringen können. Er wird schon geliefert, aber die große Menge, die kannst du nur ausbeuten an Land. Und da geht es nicht wirklich voran infolge dieses Terrorkonfliktes. Es gibt auch andere Reichtümer in Cabo Delgado, zum Beispiel Rubine, die lange eigentlich von kleinen Minenarbeitern sozusagen auf privater Ebene, artisanal heißt das, ausgebeutet wurden. Das ist dann zentralisiert und verstaatlicht worden. Auch die wurden vertrieben, soweit ich weiß, nicht mit Entschädigung. Ich habe jetzt gehört, dass jetzt am Wochenende Hunderte dieser Minenarbeiter das offizielle Gelände wieder besetzt haben und dort illegal nach Rubinen schürfen. Von diesem Geld, das da erwirtschaftet wird, ob das jetzt Kohle ist oder Rubine oder ich hatte auch was mit Schwermineralsanden zu tun, ja, in der Umgebung sehen sie davon nichts. Also die Leute werden dadurch nicht wohlhabender und das bringt die völlig auf die Palme. Politisch keine Perspektive, wirtschaftlich keine Perspektive. Es gibt eben sehr viele junge Männer und dazu dann eine islamische Radikalisierung. Das war sozusagen die Keimzelle. Der Islamische Staat hat sich noch draufgesetzt. Wir wissen, dass es da Verbindungen gibt in puncto Propaganda, weil wir teilweise die Meldungen über die Anschläge kriegen, bevor sie aus Mosambik herauskommen. Kommen aus dem Ausland, vom Islamischen Staat, bevor wir das in Mosambik über lokale Kanäle erfahren, propagandistisch. Und wir gehen auch davon aus, viele Kolleginnen und Kollegen und ich, dass es eine Ausbildung oder ein Training oder eine Beratung zumindest gibt, strategischer Natur. Finanzierung ist schwierig. Die Staatsanwältin in Maputo sagt, das ist lokal finanziert, zum Teil über Handyüberweisungen. Sicher dürfte auch Drogenhandel eine Rolle spielen, dass sie da ins Töpfchen greifen. Und Wildtierschmuggel, Elfenbeinschmuggel könnte eine Rolle gespielt haben bei der initialen Finanzierung. Das ist aber alles noch sehr dubios, weil wir die festgenommen wurden und dann vor Gericht gestellt werden, nicht in öffentlichen Prozessen verurteilt werden. Man kriegt dann eigentlich wenig mit, wer sind die? Den Anführer hat man getötet, Ibn Omar. Es gibt einen neuen Anführer, der soll Tansania sein. Die Regierung hat lange auch behauptet, die Täter kommen aus dem Ausland. Das hat gar nichts mit Mosambik zu tun. Das ist aber Unsinn und man durfte auch noch nicht mal das Wort Terrorist benutzen. Die hießen Aufständische. Aber inzwischen muss man von der islamistischen Terrorgruppe ausgehen. Die nennen sich so ähnlich, sie nennen sich wie die in Somalia, Al-Shabaab, die Jugend. Aber sie haben damit jetzt direkt nichts zu tun.
Verfängt denn das, also gibt es genug Muslime in Mosambik, dass diese islamistischen Umtriebe, sag ich mal, erfolgreich sein könnten oder ist es pure Randale, die verbreiten?
Ja, beides. Natürlich hat das verfangen, sonst wären sie nicht so gefährlich geworden. Man spricht, man muss glaube ich bis jetzt noch von Hunderten, wenn nicht über 1000 Kämpfern sprechen, die weit verstreut sind. Da wurden ruandesische Soldaten ins Land geholt, um da mal effektiv was dagegen zu tun. Die mosambikanische Armee hat das nicht vermocht. Die Muslime in ihrer großen Mehrheit lehnen das ab, wie überall auf der Welt. Und übrigens sind es ja auch meistens muslimische Opfer. Auch wenn sich da Organisationen draufsetzen und sagen, da werden Christen massiv verfolgt. Das gab es auch, ja, das stimmt. Bis hin zu ermordenden Nonnen und eben zerstörte Kirche habe ich schon angesprochen. Aber eigentlich richtet sich das nicht spezifisch gegen den religiösen Partner, sondern die Opfer sind meistens Muslime. Und die große Mehrheit lehnt das natürlich total ab. Das sind immer kleine Minderheiten, die da Rabatz machen und ein schwacher Staat, der dagegen nicht ankommt. Wie überall in Afrika muss man das auch, selbst wenn man religiös ist oder gar Islamist wäre, nicht idealisieren. Diese Terrorbewegungen sind immer eine Mischung aus Kriminalität, organisierter Kriminalität und einem gewissen politisch-religiösen Anspruch. Und ganz weit sind sie damit nicht gekommen. Im Gegensatz zu allen anderen Bewegungen, die ich in Afrika verfolgt habe, ist es ihnen nie gelungen, zum Beispiel in der Hauptstadt aktiv zu werden und da einen Anschlag zu begehen. Das ändert aber nichts daran, dass es für die Menschen in den Provinzen, wo dieser Terror tätig ist und zu finden ist, es sind drei inzwischen, Nampula, Cabo Delgado und Niassa, aber das große Zentrum ist Cabo Delgado, die Menschen leiden natürlich schrecklich. Also wir sprechen alle über den 7. Oktober und den Terrorangriff auf Israel. Das war tatsächlich nach 9/11 in Amerika, nach dem Angriff auf die Zwillingstürme, der schlimmste Terrorangriff seitdem. Aber davor gab es eine Attacke auf die Stadt Palma, wo das Gas gefördert und gewonnen werden soll, oben in Cabo Delgado. Und da haben wir ungefähr eine gleich hohe Totenzahl. Das heißt also, der Anschlag auf die Stadt Palma in Cabo Delgado am 24. März 2021, werde ich nie vergessen, das war dann bis dato der schlimmste Terrorangriff nach 9/11. Sowas nehmen wir gar nicht wahr im Westen. Überhaupt haben wir erst an dem Punkt wahrgenommen, dass es diese Krise gibt, weil da zwei Weiße ums Leben gekommen sind, ein Brite und ein Südafrikaner. Vorher hat die Weltpresse das ignoriert, obwohl da über 1 Million Flüchtlinge schon unterwegs waren. Also da muss man sich auch teilweise selber fragen, richten wir unser Augenmerk als Medien auch immer auf die richtigen und wichtigen Dinge? Und das ist in Mosambik lange nicht passiert und ist auch jetzt gerade wieder nicht der Fall. Da ist ja ein Land dabei, gerade in eine der größten politischen Krisen zu rutschen, die man sich vorstellen kann nach diesen Wahlen vom 9. Oktober. Aber man erfährt doch relativ wenig.
Was denkst du, warum schafft die mosambikanische Armee es nicht, gegen diese Aufständischen vorzugehen? Weil ein schwacher Staat hat ja nicht notwendigerweise auch eine schwache Armee.
Welche Armee?
Oh.
Die Armee ist systematisch kaputtgespart worden. Die Europäer sind ja immer mutig und machen viele Dinge, von denen man sich manchmal fragt, ob sie das eigentlich alles so durchdacht haben. Die Europäer haben dann vor ein paar Jahren eine Militärmission ins Leben gerufen. Zur Ausbildung, eine Trainingsmission, muss man fairerweise sagen. Habe ich auch besucht, habe ich auch ein Training, eine Vorführung gesehen, bin immer im Kontakt gewesen mit denen. Wir haben mehrfach Interviews geführt, Kollegen und ich. Und um die mosambikanische Armee so ein bisschen besser auszubilden, vor allem auch in puncto Menschenrechte. Die Menschen in Cabo Delgado, die ich gesprochen habe, haben mehr Angst vor der Armee, der eigenen, als vor den Terroristen. Also das ist unvorstellbar, was da an Menschenrechtsverletzungen denen vorgeworfen wird und selten konsequent verfolgt. Wir haben eben über Palma gesprochen und die Eroberung. Da gab es dann in dem Kontext einen Bankraub. Und natürlich dachte man, die Al-Shabaab, die Terroristen, haben die Bank ausgeraubt. Und dann stellte sich heraus, es waren Soldaten der Forças Armadas, die Defesa de Mozambique. Da gab es, glaube ich, auch mal einen Prozess. Ich weiß nicht, mit welchen Folgen. Ich hatte mal Soldaten im Auto, die getrampt sind. Da war ich in ganz anderer Mission unterwegs, in einem Stück, wo es um Wilderei ging. Bin ich ziemlich weit weggefahren und da waren dann ehemalige, junge Soldaten, die inzwischen beim Zoll arbeiteten und für Wildtierschmuggel und so sind ja auch Zöllner zuständig. Die haben dann mal erzählt, ohne Ausbildung, ohne auch eine adäquate Ausrüstung, ohne die Sprache zu sprechen und ohne Versorgung, wurden die da abgeworfen im Gelände in Cabo Delgado und sollten dann terroristische Basen ausheben und das Gegenteil ist dann passiert. Die sind in die Schlacht geführt worden, aber ohne Führung. Man muss dazu sagen, das Militär besteht aus mehr Offizieren als aus Bodenkräften. Und sie haben viele, viele ihrer Kollegen sterben sehen. Das ist das, was die mir erzählt haben. Ich hätte sie nie offiziell interviewen dürfen, aber im Auto haben sie dann mit mir geplaudert und so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Das ist auch bekannt in Mosambik. Das hat sich die europäische Trainingsmission behauptet das Gegenteil. Sie sagt, also sie hätte jetzt Einheiten, die man da abwerfen kann und die auch mit Schlauchbooten ausgestattet sind, mit Booten. Man muss dazu sagen, das ist die Trainingsmission, die so viel Geld ausgegeben hat wie noch nie eine davor. Allein 100 Millionen wurden Mosambik an Ausrüstungsgegenständen geschenkt. damit die überhaupt sich von A nach B bewegen können. Aber ob es was genutzt hat, ich habe da so meine Zweifel immer, wenn es kritisch ist, dann werden ruandische Truppen gerufen. Damals, als Palma gefallen war, ist Präsident Nyusi nach Kigali gefahren, die Hauptstadt von Ruanda, und hat Kagame um Eingreifen gebeten. Also Ruanda spielt sich ja so ein bisschen auf wie die afrikanische Polizei und hat aber jetzt auch Geschäftsanteile in Cabo Delgado erworben. Aber man will also diese Gasförderung nicht durch Sicherheitsprobleme sich komplett verderben lassen. Immerhin ist es die größte Einzelinvestition, die in Afrika jemals versprochen wurde, von weit über 20 Milliarden Euro. Dahinter steckt der französische Konzern Total. Und man will diese Investition, man will das Gas verkaufen. Es mehren sich aber jetzt doch die Zweifel, ob es jemals dazu kommt, weil Gas soll ja bis 2050 auch nicht mehr in dem großen Maße auf der Welt verbrannt werden. Und je weniger Zeit wir haben, es zu fördern, desto weniger lohnen sich die Investitionen. In Mosambik tickt die Uhr da wie verrückt. Die müssen diese Krise im Norden beilegen. Aber meiner Ansicht nach unternehmen sie dafür nicht die richtigen Schritte.
Warum gerade Ruanda, frage ich mich gerade. Also es ist vergleichsweise kleines Land. Es ist auch noch vergleichsweise weit von Mosambik entfernt. Also warum rufen die ausgerechnet Ruanda? Und wie kommt es, dass Ruanda ausgerechnet sich als Polizei aufzuspielen vermag?
Ruanda verfügt über einen extrem schlagkräftigen Militärapparat.
Aha.
Der ruandische Präsident Kagame ist ja auch als Control-Freak bekannt. Er hat ja sehr erfolgreich die Genocidaire, also die damalige Regierung, die den Genozid begangen hatte, vertrieben, auch in Windeseile. Er hat es geschafft, den aufständischen Kabila innerhalb von 2 Wochen von Ostkongo bis nach Kinshasa in die Hauptstadt zu bringen. Ich glaube, das ist eine Strecke von 1.500 Kilometern. Der Kongo ist so groß wie ganz Westeuropa. Also sowas, der hat sich sozusagen als Napoleon Afrikas wiesen. Etwas, was früher der tschadische Militärmachthaber ausstrahlte. Auch Äthiopien war immer sehr angesehen militärisch, aber an Ruanda kommt im Moment keiner heran. Die sind dazu, darüber hinaus eng im Bunde mit Frankreich. Wir wissen nicht ganz genau, wer den ruandesischen Militäreinsatz bezahlt. Weil Frankreich Gasinteressen hat in Mosambik, kann es sein, dass Ruanda sich das quasi tit for tat bezahlen lässt und im Sinne der Mosambikaner und der Franzosen nicht die Kohlen aus dem Feuer holt, aber eben die künftige Erdgasförderung sichert. Und eigentlich sind Öl- und Gaskonzerne dafür bekannt, dass sie auch in den schlimmsten Kriegen ihr Zeug da rausschaffen. Oh. Aber offenbar sind diese Zeiten vorbei. Also Total will wohl nicht in einer absoluten Kriegssituation das Leben von Mitarbeitern gefährden oder sich immer wieder da vor den Kadi zerren lassen, weil Menschenrechtsverletzungen unter den Augen der Gasförderung geschehen. Also man will das irgendwie beigelegt haben. Das sind so die Signale, die man hört. Und bis heute hat Total noch nicht erklärt, wann sie denn nun endlich den Aufbau der Anlagen und dann irgendwann die Gasförderung aufnehmen wollen.
Du sagtest totale Kriegssituation. Gleichzeitig sagtest du vorhin, dass es da vielleicht 1.000 Kämpfer bei den Terroristen gibt.
Ja, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Eine totale Kriegssituation ist es natürlich nicht. Da stehen nicht Truppen gegen Truppen. Das sind Guerilleros, die sitzen im Busch. Und da gibt es auch Busch. Und dann ist es mal eine Attacke in diese Richtung, mal eine Attacke in jene Richtung. Sie haben Städte beherrscht, Mosimboa haben sie beherrscht für ein Jahr. Sie saßen jetzt in Mukuju, daraus sind sie vertrieben worden. Das sind in der Regel Küstenstädte, von denen aus sie sich mit dem Boot bewegen können. Und von der Küste sind sie jetzt, wie ich gehört habe, jüngst vertrieben worden im Juli und haben sich verbreitet in kleinen Gruppen wieder über die Provinz. Dann ist immer die Frage, wie schlagkräftig sind sie? Sie sind auch davon abgekommen, den Leuten die Köpfe abzuschneiden und bieten denen jetzt Geld an, um Nahrungsmittel zu kaufen. Also nach dem Motto, wir sind die freundlichen Terroristen. Aber die Gräueltaten, die sie begangen haben und die Masse an Bevölkerung, die davon betroffen war, die lässt einen durchaus von einer Kriegssituation sprechen. Das muss man schon so sagen. Aber total ist die nicht.
Wie viel Einfluss haben die Islamisten denn insgesamt im Land? Also in Cabo Delgado, okay, da sind sie mit Waffengewalt unterwegs. Und im Rest des Landes?
Naja, es gibt natürlich Muslime an der Küste. Das ist in ganz Ostafrika so. Das ist ja vor allem als erstes auch von Arabern erschlossen und bereist worden. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie die Kultur im Land dominiert. Mosambik ist nach meiner Erfahrung eines der freizügigsten Länder in Afrika. Die Frauen spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Natürlich gibt es da Exzesse wie häusliche Gewalt. Es gibt Vergewaltigungen, es gibt die Verheiratung Minderjähriger, übrigens in Cabo Delgado eine riesige Zahl. Also je ärmer eine Provinz ist, je ärmer die Menschen sind, desto eher werden die Mädchen minderjährig verheiratet, um sie einen Esser weniger zu haben und jemand anders gewinnt eine Arbeitskraft. Also frauenpolitisch würde ich mal sagen, ist da noch viel Luft nach oben. Aber es ist nicht so, dass da alle verschleiert rumrennen oder dass die Islamisten da kulturell den Ton angeben. Überhaupt nicht. Wie gesagt, sehr freizügig. Aber die Frauen sind auch die, die das Backbone der Familie ausmachen, die hart arbeiten. Meine Frage war immer, ob mal einer berechnet hat, was die auf dem Kopf rumtragen. Also da werden unglaubliche Lasten auf dem Kopf von Frauen weggetragen. Zum Beispiel Muscheln aus dem Dorf vor Maputo auf den Fischmarkt.
Riesige Körbe. Hast du mal gewogen?
Ja, also ich in dem Fall waren es an die 40 Kilo. Und da war noch ein Kind auf dem Rücken. Und dann hat mal in einem Lager bei Metouche oben in Cabo Delgado eine Frau Saatgut abgeholt. Und das war vorher schon abgewogen. Das heißt, wir mussten nur die Tüten auf ihrem Kopf zählen und sind auf 50 Kilo gekommen. Auch da noch ein Kind auf dem Rücken. Und dann haben wir gefragt, wie weit sie denn gehen muss. Nicht weit, vielleicht so 4 Kilometer. Also das ist bemerkenswert. Und ich glaube, das hat sogar einen volkswirtschaftlichen Faktor, der aber leider nicht wirklich erhoben wird. Frauen sind sehr präsent, spielen eine Rolle, sind auch in der Politik vorhanden. Graça Machel, die Witwe von Nelson Mandela, die übrigens auch ein Mädchenhilfswerk unterhält und extrem einflussreich ist, nach wie vor die einzige Frau, die mal mit 2 Präsidenten verheiratet war, nämlich mit Samora Machel und danach mit Nelson Mandela, sehr respektiert. Ich glaube, jetzt 87 Jahre alt. Wie die ganze Gründergeneration übrigens, die sind alle noch da, fast alle sind noch da. Alle könnte man noch fragen, wie es jetzt 50 Jahre nach der Unabhängigkeit, was sie sagen. Es ist eigentlich total aufregend, auch für Historiker gerade, weil diese Quellen über kurz oder lang ja auch mal versiegen werden. Und Frauen sind da eben auch eine wichtige Quelle, spielen eine wichtige Rolle im Land. Und wie gesagt, wenn man da rumreist, man kann sich durchaus, Nacktheit ist verpönt, aber man kann sich durchaus im Bikini an den Strand legen.
Das klingt wie so, als wäre Mosambik einerseits ein verlorenes Land, andererseits aber auch eine Art kleines Paradies.
Also die Mosambikaner sind sich dessen durchaus bewusst. Die Stadt Beira zum Beispiel nennt sich Stadt der Hoffnung. Und ich persönlich würde sagen, Mosambik ist ein Land der Hoffnung. Also es geht einem wirklich das Herz auf, wenn man da reist und wenn man weiß, was für Möglichkeiten dieses Land hat. Es müsste anders regiert werden.
Mit so einer Regierung kann es ja nur hinter seinen Möglichkeiten bleiben. Und die Regierung wird ja nicht von alleine abtreten.
Nein, das wird nicht passieren. Damit rechnen wir nicht. Aber wir wissen auch noch nicht, wie Daniel Chapo regieren wird. Überhaupt, welche Freiräume er sich erkämpfen wird. Noch ist er der Präsidentschaftskandidat bzw. der Sieger der Wahl. Aber er ist noch nicht Chef der Partei Frelimo. Und das ist so ein bisschen so wie früher in der DDR. Das ist am Ende das Politbüro ganz oben, das entscheidet. Ich glaube, da ist er noch nicht mal Mitglied. Und wenn er nicht Vorsitzender der Partei wird, ist seine Macht auf jeden Fall geringer, als es die seiner Vorgänger war. Weil wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel darüber, illegal Millionen oder gar Milliarden an Schulden aufzunehmen, etwas, was dem Land bis heute nachhängt, da bin ich ganz sicher, das hat nicht nur der in Amerika vor Gericht stehende Finanzminister verbockt, der hat da seine Garantie drunter geschrieben, sondern das wurde auf höherer Ebene entschieden. Aber das können Sie praktisch nie nachweisen. Sie werden nie nachweisen können, dass zum Beispiel die beiden Politiker, die jetzt erschossen wurden am Wochenende, dass sie erschossen wurden auf Anweisung von. Da haben die von der UdSSR gelernt, vom stalinistischen System. Darüber wird es keine Papiere geben. Das werden sie nicht nachweisen können, dass es da eine Anweisung von oben gab. Und diese Todesschwadronen, die wir haben in diesen politisch angespannten Situationen, die agieren oft auch auf eigene Faust.
Was wäre denn zu erwarten von dem, von Chapo hieß er, ne?
Ja, das ist ganz interessant, weil es überhaupt kein Programm gab. Also es, auch als er als Kandidat auf den Schild gehoben wurde, hat er jetzt nicht sagen müssen, das und das und das habe ich vor. Er hat ein paar Themen genannt. Er hat das Thema Agrarwirtschaft hervorgehoben. Er hat das Thema Frauen und Gleichberechtigung hervorgehoben. Er hat ein paar Schwerpunkte genannt, aber die Frage ist immer, ist am Ende umzusetzen? Was ist finanzierbar? Sein Gegenpart von der Podemos, Venancio Mondlane, der war da ein bisschen professioneller unterwegs, aber vielleicht auch, weil er programmatisch unbekannter war als die wirklich in jedem Dorf vorhandene Frelimo. Das ist auch überraschend, wenn Sie über dieses Land fahren, selbst da, wo die Frelimo gar nicht die Macht wirklich hat, finden Sie aber immer noch mal eine Hütte, über der eine Frelimo-Fahne wegt. Das heißt, es ist auch die einzige Organisation, die im ganzen Land vertreten und organisiert ist. Das ist nicht ganz unwichtig für die Kommunikation, auch die politische Kommunikation, die hat die Opposition längst noch nicht. Und programmatisch, Gott, da kann man viel erzählen, was am Ende gemacht wird, ist eine andere Frage. Über die Jahrzehnte überblickend muss man feststellen, dass die Frelimo früher den Anspruch hatte, dass es allen besser gehen sollte. Und heute hat man das Gefühl, dass sie tatsächlich eher ein Interessensverband derjenigen ist, denen es schon etwas besser geht, und die anderen berücksichtigen sie nicht in dem Maße. Das war also jetzt doch in der Ära Newsy meine Wahrnehmung, dass man die ganz Armen so ein bisschen aus dem Blick verliert und eher in die nicht mehr ganz so armen Leute investieren will, beziehungsweise in die, die sowieso reich sind. Egal, wen Sie fragen, an politischen Analysten, die sagen sowieso, die Frelimo hat zwei Ziele. Das eine ist, die Einheit zu bewahren der Partei, und das andere Ziel ist es, an der Macht zu bleiben. Ja, also frag mich nicht nach programmatischen Zielen, die kann man da natürlich nicht ablesen.
Was macht denn eigentlich das Ausland, also die Länder drumherum? Wie kommt Mosambik mit denen zurecht?
Ja, es gibt die SADC, die südafrikanische Staatengemeinschaft hat auch Truppen entsandt, die SAMIM-Truppen, die wurden aber inzwischen wieder abberufen, weil das auch keiner bezahlen kann. Die Südafrikaner sind noch da und ansonsten die Ruanda. Also man hat versucht, einen Truppenverbund aufzustellen und Mosambik zu helfen. Der ist aber nach dem, was ich weiß, so nicht mehr vorhanden. Und wie effektiv er war, das weiß ich nicht. Da wird ja arbeitsteilig verfahren. Die Ruander sind die Kampfstärksten. Die kennen sich mit dem Buschkrieg aus. Die arbeiten da mit modernen Mitteln, mit Drohnen. Die sind extrem diszipliniert. Du wirst in Pemba, in den Restaurants, triffst du mal eine Kompanie aus Botswana und da triffst du mal tansanische Offiziere. Aber du triffst keine ruandischen Soldaten in Pemba im Restaurant oder auf der Straße. Dafür haben die keine Zeit. Selbst die Taxifahrer sagen mir, ja, die Ruander arbeiten. Und die einen erkämpfen das Terrain, bekämpfen die kleineren Terrorgruppen, heben deren Quartiere aus, und die anderen sichern dann die Stadt oder sichern eine Zuwegung. Da wurde arbeitsteilig verfahren, und ich glaube, man kann sich auch inzwischen in Cabo Delgado besser bewegen, als es noch im vergangenen Jahr der Fall war, aber man weiß nie, wie lange das dauert. Das ist immer so ein On and Off. Man weiß nicht, wenn man von A nach B fahren will, geht das heute, geht das nicht. Da brauchst du dann ein genaues Briefing und gute Quellen und auch wirklich gute Partner, damit das möglich ist.
Wie ist denn eigentlich, wenn du da unterwegs bist und berichtest? Musst du die Taschen voller Bargeld haben, um dich irgendwie durchzubestechen, oder kannst du dich da relativ frei bewegen?
Also in Pemba, das ist die Provinzhauptstadt von Cabo Delgado, konnte ich mich frei bewegen, aber nur mit Genehmigung der Behörden. Also ich brauchte sowieso eine generelle Akkreditierung, einen Auslandspresseausweis und so weiter. Und sobald ich Pemba verlassen wollte, musste ich ein extra Papier erwirken. Und das war nicht immer so einfach. Aber da habe ich am Ende die Kontakte gehabt und hatte dann tatsächlich praktisch sowas wie eine Jahreserlaubnis. Man kannte mich, man wusste, dass ich da keinen Unsinn mache und mich auch nicht unnötig in Gefahr begebe. Aber ich konnte natürlich nicht frei herumlaufen. Also ich wollte dann mal mit einem Kollegen im Bus fahren, wie die Einheimischen auch. Und das war dann nicht möglich. Das wurde praktisch untersagt. Die Versicherung spielt dann nicht mehr mit. Und dann sind wir geflogen mit dem UN-Flugdienst. UNIASH heißt der, auch sehr wichtig. Und am Ende dann hat das World Food Program mich begleitet und dann mal 2 Stunden in Mosimboa allein herumlaufen lassen, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt hier nicht immer mit der Eskorte auf Recherche gehen, dann redet keiner mit mir. Und ich hatte schon Kontakte aus den Flüchtlingslagern mit Leuten, die zurückgekehrt waren. Also das ist so, man streckt die Fühler in alle Richtungen aus. Ja, ein bisschen Geld kostet das. Die Medienkunden zahlen einem das nicht immer alle zurück. Aber auf der anderen Seite, wenn du als Journalist in so einem Land bist und solche Krisen nicht über solche Krisen berichtest, dann kannst du deinen Laden gleich zumachen. Das genauso, ich habe auch keine Lust, nach einem Zyklon in ein Gebiet zu fahren, wo Hunderttausende in Lagern sitzen. Aber das ist nun mal so, das ist der Job. Und als Freiberufler ist das nicht immer finanziell ganz leicht. Aber es war nicht so, dass ich ständig Leute bestechen musste. Das hätte da nicht funktioniert.
Wie ist es im Rest des Landes? Konntest du dich da bewegen?
Ja, sehr gut sogar, sehr peaceful,
trotz
sehr freundlich.
Autokratie? Also
ja, das kann man. Es gibt Polizeiwachen, aber hauptsächlich, um den Verkehr zu regeln. Und da gibt es auch durchaus Leute, die die Hand aufhalten. Aber dann hat man als Ausländer eine gewisse Privilegien. Da wird man nicht immer dann ausgenommen. Und das für uns in der Familie, das lag an der beruflichen Situation meiner Frau, verbat sich das auch. Also es wurde prinzipiell nie irgendwas bezahlt. Das geht nicht. Wenn du damit anfängst, dann kommst du da auch in Teufelsküche. Also es gibt auch Gesprächspartner, die wollen, dass man sie bezahlt. Und auch das mache ich nicht, weil wenn ich damit anfange, dann komme ich tatsächlich mit komplett leeren Taschen nach Hause. Nein, das ist ein korruptes Land. Die Leute müssen, vor allem die Einheimischen, leiden darunter. Die Ausländer sind da, glaube ich, oft durch bestimmte Papiere privilegiert. Aber es ist nicht so, dass man dann sich nicht bewegen könnte. Nein, das stimmt nicht.
Jetzt sagtest du vorhin, du würdest jedem mal empfehlen, auch dahin zu reisen. Ist das denn überhaupt sicher genug? Also das klingt jetzt nicht so, als würde ich da nicht ständig über meine Schulter gucken müssen oder sowas.
Also in Cabo Delgado, da würde man, glaube ich, gar nicht hinkommen, obwohl das auch wahnsinnig schön ist. Also ich glaube, ich habe dieser Flug mit dem UN-Flugzeug entlang der Küste, war einer der schönsten Flüge, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Die Küste ist wie die Costa Smeralda, nur noch viel länger. Es ist der Hammer. Der Rest des Landes ist eigentlich wirklich safe. Die Entfernungen darf man nicht unterschätzen, man muss das ein bisschen vernünftig organisieren. Aber es ist ein Afrika zum Anfassen. Es ist nicht so ein Moloch wie Kairo. Es ist nicht so ein Moloch wie Nairobi. Es ist alles ziemlich freundlich. Und ich habe letztens mit Navid Kermani gesprochen, dem Schriftsteller. Der hat Mosambik auch bereist für sein neues Buch, das jetzt erschienen ist. Und der kam wieder, der war sogar mit seiner Tochter da. Und der sagte auch, wir haben ja nie ein unfreundliches Wort gehört. Das war ja alles völlig verrückt. Und es sei einfach ein Traum zum Reisen. Das ist wohl so. Und man muss natürlich ein paar Sachen berücksichtigen. Man nimmt ein Moskitonetz mit. Und so weiter. Man braucht eine gewisse Reiseapotheke, ein bisschen. Aber man kann eigentlich ohne große Afrika-Erfahrung von Südafrika nach Mosambik reisen. Und das ist, wenn man sich für Kultur interessiert, Kolonialgeschichte für Afrika, das ist, glaube ich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist schon eine tolle Erfahrung.
Stefan Ehlert, vielen Dank.
Ja, ich danke für das Gespräch.
Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview. Mit Holger Klein.